RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 29. Januar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident sagte, Professionalismus ist der Schlüssel des Erfolgs Indonesiens für der MEA zu stehen. Russland bedankt sich für die Teilnahme von indonesischen Präsidenten bei der ASEAN-Russland-Konferenz. Bilaterales Treffen zwischen der indonesischen Außenministerin und dem Außenminister von Laos. Die indonesische Regierung überwacht die Entwicklung des Zika-Virus. Die Lösung der indonesisch-osttimoresischen Grenzpunkte braucht gemeinsame Untersuchung. 1.850 Arbeiter im Tourismusbereich in Nord-Sumatra werden die Zertifizierung bekommen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo öffnete am Freitag in Jakarta die Führungssitzung der indonesischen Streitkräfte TNI und der indonesischen Polizei Polri. In seiner Begrüßungsrede brachte Präsident Joko Widodo zum Ausdruck, dass der Professionalismus der Schlüssel von dem indonesischen Erfolg sei, um vor der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA einzutreten. Zurzeit trete Indonesien aber bereits in die Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA, sagte er weiter. Präsident Joko Widodo zufolge müsse das indonesische Volk die alte Tradition verlassen, die Fortschritte des indonesischen Volkes aufhalten könne und schwache Konkurrenzkraft Indonesiens gegen die anderen Länder verursache. Inzwischen brachte der Leiter der indonesischen Polizei, General Badrodin Haiti, zum Ausdruck, dass die indonesische Polizei Polri und die indonesischen Streitkräfte TNI die Arbeitsplanungen der Regierung des Jahres 2016 unterstützen werde. Haiti betonte, dass TNI und Polri die Durchführung der Entwicklungsprogramme schützen und sichern sowie die indonesische Souveränität erhalten werden. Der russische Botschafter in Indonesien, Mikhail Galuzin, bedankte sich sehr tief dafür, dass der indonesische Präsident Joko Widodo im Mai 2016 der ASEAN-Russland-Konferenz beiwohnen werde. Die Konferenz wird in Sochi, Russland stattfinden. Im Zufolge begrüße die russische Regierung diese Informationen. Er sagte weiter, dass die Teilnahme vom Präsidenten Joko Widodo an dieser Konferenz sehr wichtig sei, vor allem um die Steigerung der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Russland zu erörtern und die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Russland zu fördern.
Also, it is a pleasure for me to say that the other day in Moscow, my colleague, Indonesian Ambassador to Moscow, Jauhari Ahmad.
Ich freue mich über diesen Bericht. Ich bekam gestern diese Information von meinem Kollegen, dem indonesischen Botschafter in Russland, Jauhari Oratmangun. Er informierte den Journalisten, dass Präsident Joko Widodo im Mai in Sochi an der ASEAN-Russland-Konferenz teilnehmen wird. Ich bedanke mich bei Präsident Joko Widodo für seine Entscheidung. Seine Anwesenheit ist sehr wichtig für diese Konferenz und für die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Russland. Mikhail Galuzin sagte weiter, dass Russland Asien-Pazifik für eine wichtige Region und wichtigen Zusammenarbeitspartner halte. Das wichtige Thema, die bei dieser Konferenz erörtert werden werde, sei die mögliche Zusammenarbeit zwischen den Euro-Asiatischen Wirtschaftsunion EAEU mit den ASEAN und mit der Shanghai-Zusammenarbeit SCO, sagte Galuzin weiter. Diese Konferenz werde die Ausdehnung der Partnerschaft zwischen diesen drei Seiten erörtern. Die Euro-Asiatische Wirtschaftsunion besteht aus Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Russland. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi hat am 27. und 28. Januar 2016 eine Dienstreise nach Laos gemacht. Es war ihr erster Besuch in Laos seit ihrer Ernennung als Außenministerin im Oktober 2014. Während ihres Besuchs führte sie bilaterale Treffen mit dem Außenminister von Laos, Thong Luen Sisoulith, und dem Ministerpräsidenten von Laos, Tong Sing Tamafong, durch. Dabei erörterten sie die bilaterale Zusammenarbeit im Handels- und Investitionsbereich sowie die ASEAN-Zusammenarbeit. Dies teilte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, am Donnerstag Nachmittag in Jakarta der Presse mit. Zwei Hauptfragen und zwar die bilaterale Zusammenarbeit und die ASEAN-Zusammenarbeit wurden dabei erörtert. In Bezug auf die bilaterale Zusammenarbeit diskutierten sie die Wirtschaftszusammenarbeit, die Handels- und Investitionsfrage. Der indonesische Handel mit Laos im Jahre 2014 erreichte 55 Millionen US-Dollar und die indonesische Investition in Laos beträgt 1,7 Millionen US-Dollar. Armanata Kristiawan Nasir sagte weiter, dass Indonesien die Fahrzeuge, die Motorräder und die Bekleidungen nach Laos exportieren. Inzwischen importiert Indonesien Kaffee, Tee und so weiter von Laos. Bei dem bilateralen Treffen erörterten sie auch die Terrorismus- und Radikalismusbekämpfung. Bei der Gelegenheit bot auch Außenministerin Marsudi der Regierung von Laos die in Indonesien hergestellten Flugzeuge wie das Flugzeug N-219 an. Die beiden Länder führen bis jetzt die Zusammenarbeit im maritimen Bereich durch, um direkte Elemente zur Bekämpfung des illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischfangs zu entwickeln, die maritime Konnektivität zu steigern und in Bezug auf den Ostasien-Gipfel die maritime Zusammenarbeit durchzuführen. Außerdem fördern die beiden Länder den Schutz gegenüber den ASEAN-Bürgern. Die beiden Länder werden die Rechte der Wanderarbeiter auch schützen, den ASEAN-Staatsvertrag gründen und die Auslieferungszusammenarbeit steigern. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, brachte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse zum Ausdruck, dass die indonesische Regierung durch die indonesische Botschaft in Brasilia die Entwicklung des Zika-Virus weiter beobachte. Bis heute gäbe es noch keinen Bericht über die indonesischen Staatsangehörigen in Brasilien wegen des Zika-Virus zum Opfer fallen, sagte Nasir weiter. Ihm zufolge gäbe die indonesische Regierung bis jetzt noch keine Reisewarnung für die indonesischen Staatsangehörigen heraus, die nach Brasilien und in die südamerikanischen Länder die Reise machen möchten. Der Bericht von der indonesischen Botschaft in Brasilien werde ein Empfehlungsmaterial sein, um die nächsten Maßnahmen zu treffen. Das Zika-Virus hat den Gehirnschaden von Dutzenden Tausend Säuglingen in Brasilien verursacht. Am 25. Januar 2016 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt gemacht, dass das Zika-Virus in ganz Amerika außer Kanada und Chile sich verbreiten wird. Der Leiter der Grenzgebietsagentur Ostnusa Tenggara, Paulus Manehat, sagte, dass die gemeinsame Untersuchung nötig sei, da Indonesien und Osttimor noch keine Übereinstimmung über einige Grenzpunkte erreichen. Paulus Manehat ist der Meinung, dass die gemeinsame Untersuchung die einzige Lösung für dieses Problem sei. Durch die gemeinsame Untersuchung können Indonesien und Osttimor die Daten und die Dokumente über die wahren Grenzpunkte wissen und sammeln. Außerdem wird das gemeinsame Untersuchungsteam die Erklärungen von den dortigen Adat-Persönlichkeiten direkt zu hören. Diese Persönlichkeiten wissen natürlich von den Gesichtern der von den beiden Ländern noch debattierten Gebieten. Das indonesische Tourismusministerium wird in diesem Jahr 1.850 Arbeiter im Hotel- und Tourismussektor in Nord-Sumatra die Zertifizierung geben. Dies teilte der Leiter der Berufszertifizierungsinstitution LSP Hot Parimedan, Denny S. Wardana, am Donnerstag in Medan der Presse mit. Anfang dieser Woche hat diese Berufszertifizierungsinstitution mit dem Stellvertreter der Menschen Resources Abteilung des Indonesian Tourismus Ministeriums, Ahmad Shah, einen Vertrag unterzeichnet und dazu ihre Lizenz verlängert, die Zertifizierung durchzuführen. Denny S. Wardana zufolge setzte das indonesische Tourismusministerium in diesem Jahr ein Ziel von 35.000 Arbeitern in den 34 Provinzen die Zertifizierung zu geben. Außerdem wird das Tourismusministerium in diesem Jahr das Grundtrainingsprogramm für die 17.600 Arbeiter im Tourismusbereich veranstalten. Denny S. Wardana betonte, dass die Tourismusindustrie in Nord-Sumatra die Zertifizierungsquote bekommen müsse, da die Zertifizierung in der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA sehr nötig sei. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.069,44 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.756,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.883 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Europa ist kein freundlicher Platz mehr für die Flüchtlinge. Wegen des ungewünschten Kriegs müssen viele Bürger aus Syrien, dem Irak und Afghanistan in die europäischen Länder flüchten. Einige europäische Länder, die früher sie aufnehmen wollten, werden jetzt sie vertreiben. Die europäischen Länder ändern ihre Absicht, dass sich in Köln, Deutschland, am Neujahrabend ein Gewalttatfall gegenüber einigen lokalen Mädchen ereignete. Man vermutete, dass die Täter des Gewalttatfalls die Flüchtlinge sind. Die deutsche Regierung unter der Kanzlerin Angela Merkel gründete dann ein Team. Dieses Team wird von dem Justizminister Heiko Maas und dem Innenminister Thomas de Maizière geleitet. Sie machen zurzeit einen Gesetzentwurf. Dieser Gesetzentwurf ermöglicht der deutschen Regierung, die Flüchtlinge zu vertreiben, die Kriminalität begehen. Kanzlerin Merkel bestand zuvor darauf, die Flüchtlinge aufzunehmen. Wegen des inländischen Drucks ändert sich Merkels Einstellung auch. Mit diesem Gesetzentwurf kann die deutsche Regierung jetzt die Flüchtlinge und die Asylbewerber einfacher ausweisen, wenn sie die Kriminalität wie zum Beispiel die Gewalttaten, physischen Konflikt mit den Sicherheitsapparaten, sexuelle Verbrechen und den Diebstahl begehen würden. Der Gewalttatfall am Anfang des Neujahrs ruft politische Auswirkungen hervor. Einer Umfrage nach steigt die Unterstützung für die Anti-Flüchtlinge-Partei Alternative for Germany 11%. Jetzt liegt diese Partei in dem dritten Platz. Jetzt wird das deutsche Einwanderungsgesetz auch strenger umgesetzt, da viele Flüchtlinge in Deutschland eintreten möchten. Jetzt sind die skandinavischen Länder wie Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark auch nicht mehr offenherzig, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Am Dienstag, 26. Januar 2016, hat das dänische Parlament eine Abstimmung durchgeführt. Der Abstimmung nach wird die dänische Regierung die Vermögen der Flüchtlinge im Wert mehr als 1.400 US-Dollar in Beschlag nehmen. Der dänischen Regierung zufolge setzt die dänische Regierung gleiche Regel für die dänischen Bürger in Kraft, die arbeitslos sind. Die inländischen Kreise, die internationale Gemeinschaft und die UN-Organisation für die Flüchtlinge, UNHCR, kritisieren aber diese Gesetzgebung. Der dänische Innenminister Anders Jemann erklärte, dass die dänische Regierung die Absicht habe, 80.000 Flüchtlinge zu vertreiben, die letztes Jahr in Dänemark ankamen und deren Asylantrag von der dänischen Regierung abgelehnt wurde. Die dänische Regierung gab diese Politik bekannt, als die europäischen Länder versuchten, den Eintritt von Dutzenden Tausend Flüchtlinge durch die griechischen Strände in die europäischen Länder zu bewältigen. Die Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan sind vor dem ungeendeten Konflikt davongelaufen. Die Innenminister und die Justizminister von Europäischer Union haben am Montag in Amsterdam ein Treffen durchgeführt, um nach den Lösungen für die Flüchtlingskrise zu suchen. Wenn die Europäische Union die Lösungen demnächst nicht finden könnte, wird diese Krise die Einheit der Europäischen Union bedrohen. Österreich, Ungarn, Bulgarien, Slowenien haben Griechenland gedrückt, um die Kontrolle in den griechischen Grenzgebieten zu verstärken. Es ist aber klar, dass die Wähler in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden die Anti-Flüchtlinge-Parteien unterstützen. Wenn die europäischen Länder ihre Türen für die Flüchtlinge bereits schließen und wenn man noch keine permanente Lösung für den nahöstlichen Konflikt findet, sollten dann die islamischen Länder ihre Rolle aktiver spielen. Das Problem ist jetzt, einige islamische Länder, die früher wirtschaftlich stark waren, leiden wegen der Senkung des Ölpreises jetzt unter der finanziellen Krise. Können wir noch erwarten, dass sie in der Lage sind, die Flüchtlingskrise zu bewältigen? Soweit Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 29. Januar statt. Wir beginnen mit dem Januar 1942, wo der Vertrag zwischen drei Ländern, nämlich Großbritannien, Russland und dem Iran, unterzeichnet wurde. 5 Monate davor hatte Großbritannien den Iran angegriffen. Aufgrund dieses Vertrages erlaubte die iranische Regierung, die vorher im Zweiten Weltkrieg neutral war, den Truppen der Alliierten ihre Landes-, Meeres-, Luft-, Transport und Kommunikationseinrichtungen im Kampf gegen Deutschland zu benutzen. Im Gegensatz dazu erkannten Großbritannien und Russland als Kompensation das kolonialisierte Gebiet des Irans an. Außerdem versprachen beide Länder, den Iran 6 Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu verlassen. Die Kolonialisierung Russlands und Großbritanniens im Iran zerstörte und benachteiligte den Iran. Nach dem Zweiten Weltkrieg verließ Russland jedoch den Iran nicht. Das iranische Volk kämpfte daraufhin gegen Russland, sodass es den Iran verließ. Am 29. Januar 1950 ist General Sudirman gestorben. General Sudirman ist einer der nationalen bekannten Kämpfer Indonesiens. Wurde am 24. Januar 1916 in Purbalingga, Central Java, geboren. General Sudirman schloss im Jahre 1944 der Truppe Pembela Tanah Air PETA an, die von Japan gesponsert wurde. War als Kommandant des Bataillons in Banyumas, Central Java, tätig. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens konnte General Sudirman im Kampf gegen die japanischen Truppen die Waffen dieser erobern. Nach der Gründung der Volkssicherheitstruppe TKR wurde General Sudirman als Befehlhaber der Division 5 Banyumas mit dem Titel Oberst ernannt. Durch die Konferenz der TKR-Truppe wurde am 2. November 1945 zum Oberbefehlshaber der TKR-Truppe gewählt. Wegen einer Krankheit ist am 28. Januar 1950 gestorben. Am 10. Dezember 1964 wurde General Sudirman zum Nationalheld ernannt. Seine Verdienste zu respektieren, wurde eine Straße und die Universität nach ihm benannt und ihm ein Monument gewidmet. Am 29. Januar 2001 demonstrierten Tausende von Studenten am Parlamentsgebäude in Jakarta. Sie forderten den indonesischen Präsidenten Abdurrahman Wahid auf, wegen eines Korruptionsfalls zurückzutreten. Diese Studenten kamen aus Java und Sumatra, genauer von der Universität Gajah Mada UGM in Yogyakarta, der Universität Sriwijaya Unsri in Palembang, dem Bandung Technology Institute und dem Bogor Landwirtschaft Institute. Die Demonstranten meinten, dass die Regierung von Abdurrahman Wahid das Mandat der Reformen durch zu setzen nicht ausführe, indem die Programme der Reform konsequent nicht durchführe. Außerdem hatte die Regierung von Abdurrahman Wahid keine Verpflichtung, die Wohlmachtstellung des Rechtes aufrecht zu erhalten. Es war bewiesen worden, dass es kein Gericht gab, dass die Korruptionsfälle und geheime Zusammenarbeit von Suharto und seine Partner gelöst hätte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Regierung bereitet Programm zur Stabilisierung der Lebensmittelpreise vor. Seit Anfang Januar verteuern sie die Lebensmittelpreise in Indonesien. Nun veröffentlichte die indonesische Regierung ein Paket mit einigen Wirtschaftsmaßnahmen, das Wirtschaftswachstum und den Preis zu stabilisieren. Angesicht der steigenden Lebensmittelpreise hute Präsident Joko Widodo am 27. Januar eine Kabinettssitzung durch, um diese Situation zu erörtern. Bei dieser Sitzung sagte der Präsident, die Regierung müsse sich nun darauf konzentrieren, die steigenden Preise für Lebensmittelkosten in den Griff zu bekommen. Widodo wies darauf hin, dass die Lebensmittelpreise in den letzten 4 Jahren um 70% gesteigert haben. Die Preise für Nahrungsmittel seien in Indonesien höher als in anderen asiatischen Ländern, wie unter anderem die Philippinen, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Indien. Der Präsident sagte dazu weiter, dass die Maßnahmen im Nahrungsbereich dazu dienen würden, die Wohlfahrt der Bevölkerung zu verbessern und die Armut zu reduzieren. Indonesien müsse verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Rindfleisch, Hühnerfleisch, Chili, Zwiebeln und Saluten zu senken. Inzwischen sagte der Kabinettssekretär Pramono Anung, nach der Kabinettssitzung, Indonesien werde die bestehenden Mechanismen wie zum Beispiel die Besteuerung einer Evaluierung unterziehen in dem Bestreben, die Lebensmittelpreise zu senken. Ferner werde die Regierung die Handelskette für Nahrungsmittel kürzen, sodass dies Auswirkungen auf die Nahrungspreise hat. Inzwischen sagte der koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution, die Regierungsmaßnahmen zur Senkung der Lebensmittel werde keinen Einfluss auf das Einkommen der Bauern aus Lebensmittelproduzenten haben. Die Behörden für Lagerung von Lebensmitteln werden nun zusätzlich beauftragt, Nahrungsmittel effizienter und damit preiswerter in die verschiedenen Regionen Indonesiens zu liefern. Der Handelsminister Thomas Lembong wies darauf hin, dass die Erhöhung der Lebensmittelpreise hier vor allem für Fleisch nicht nur in der Verantwortung des Handelsministeriums und Landwirtschaftsministeriums seien, sondern auch das Beraterteam des Präsidenten dafür zuständig sei. Der Grund dafür sei, dass die Erhöhung der Lebensmittelpreise auch verschiedenen Konsequenzen mit sich bringen könnten, die in den Arbeitsbereich des koordinierenden Ministeriums für Politik, Recht und Sicherheit hineinreiche. Teure Kosten für Nahrungsmittel würden auch den sozialen Aspekt und die Sicherheit betreffen. Minister Thomas Lembong zufolge habe das Ministerium für Recht und Menschenrechte den Präsidialerlass vorbereitet, der die Verwaltung des nationalen Lebensmittelvorrats stärke. Außerdem bereite das Ministerium auch den Präsidialerlass für die nationale Behörde für das Lagern von Nahrungsmitteln vor, die 11 strategische Waren neben Reis verwalten solle. Das war im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Natuna zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.to.id hören. Thank you. Ibu Cura Natuna is einer der Bezirke in der Inselprovinz Rio mit der Hauptstadt Rante. Dieser Bezirk ist als Öl- und Gasproduzent bekannt. Außerdem ist Natuna mit seinem größten maritimen Potenzial bekannt, da dieser Bezirk vom Meer umgeben ist. Dadurch gibt es in diesem Bezirk viele schöne maritime Touristenziele. Eines davon ist die Küste Sebagul. Diese Küste ist eine der Küsten im kleinen Distrikt Südbunguran, das ein schönes Panorama anbietet. Der Sand dieser Küste ist weiß. Diese Küste liegt gegenüber zwei schönen Inseln, nämlich Kukar und Kerenge. Liebe Zuhörer, die Küste Sebagul ist anders als sonst die Küsten in Natuna, da es an dieser nicht viele Kokosnussbäume, sondern viele hohe Tannenbäume gibt. Sie bietet eine schöne Landschaft an, da es im Umkreis dieser Küste einige Berge gibt, wie den Lintang, Catuk und Sebagul. In der Mitte der Küste wurde ein Kai gebaut. Auf der rechten Seite der Küste können Sie zwei einfache Fallhäuser aus Holz finden. Auf der linken Seite können Sie einige geflochtene Fischkörbe finden, in denen die dortigen Fischer die Fischarten Krabbe und Sono züchten. Außerdem wird dort auch Seegras gezüchtet. Liebe Zuhörer, viele touristische Aktivitäten können Sie durchführen. Sie können Sie unter anderem dort in der Sonne trocknen, schwimmen, auf der Sandausdehnung spazieren und an der Küste sitzen. Wenn Sie eine andere touristische Aktivität durchführen wollen, sollten Sie die Insel Kukar überqueren, die etwa eine Meile von Sebagul entfernt liegt. Diese Insel ist ein Hektar groß. Dort können Sie angeln, um diese Insel laufen, die Punevogel beobachten und den frischen Wind genießen. Um die Insel Kukar zu überqueren, brauchen Sie nur 5 Minuten mit dem Schiff von der Küste Sebagul aus. Dafür müssen Sie 10.000 Rupiah pro Person bezahlen. Außerdem können Sie die Insel Kerenge besuchen, die auch nicht weit von der Küste Sebagul liegt. Liebe Zuhörer, es gibt in Sebagul noch keine Gasthäuser und Restaurants. Daher sollten Sie Proviant mitbringen, wenn Sie diese Küste besuchen. Wenn Sie dort übernachten, können Sie dort zelten. Sebagul liegt etwa 40 Kilometer von der Stadt Rane entfernt. Von dieser Stadt aus können Sie mit dem Landesverkehr diese Küste erreichen. Dafür brauchen Sie etwa 1 bis 1,5 Stunden. Um die Stadt Rane zu erreichen, können Sie von der Stadt Batam oder von Tanjung Pinang, der Hauptstadt der Insel Rio, aus mit dem Flugzeug fliegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Sebagul. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Umwelt, Flora und Fauna sowie Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal laden wir Sie dazu ein, den seltenen Raben Gagak Banggai kennenzulernen. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Rabe ist ein Mitglied aus der Vogelfamilie der Banggai in Indonesien. Dieser Rabe gehört zu den schützenswerten Tieren der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der Naturressourcen, IUCN. Früher hielt diese Umweltorganisation den Banggai-Raben für ausgestorben. Aber diese Rabenart wurde 2007 bis 2008 bei einer Forschungsreise auf die Peleng-Insel im Petik Banggai Kepulauan in der Provinz Central Sulawesi erneut gesehen. Man entdeckte dabei die Anwesenheit zwei Spezies, die wahrscheinlich 1884 bis 1885 auf einer der Banggai-Inselgruppen schon einmal gesichtet worden waren, als der indonesische Vogelexperte Muhammad Indrawan Fotos von zwei Banggai-Raben auf der Palang-Insel aufnahm. Der Banggai-Rabe, ähnelt dem Waldraben, hat eine Kupfergröße von 39 cm und schwarzes Haar. Dieser Vogel wurde zum ersten Mal im Jahr 1898 entdeckt. Um diese Zeit verkauften die lokalen Bewohner einem Händler aus Deutschland namens Menden zwei tote ausgestopfte Raben in Bangkok. Liebe Hörerinnen und Hörer, der deutsche Händler verkaufte dann zwei Forschern aus Großbritannien diese Raben. Im Jahr 1900 wurden die beiden Raben nach Großbritannien mitgebracht. Im Jahr 1991 und 1996 kamen ausländische Forscher nach Bangkok, um nach dem lebenden Banggai-Raben zu suchen. Ihre Suche blieb aber erfolglos, sodass sie vermuteten, dass der Banggai-Rabe schon ausgestorben war. Es gab aber darüber keine Gewissheit. Die Wissenschaftler hatten nur die Lebensspuren des Rabens von den zwei Spezien, die im Jahr 1900 entdeckt worden waren. Beide Proben des Banggai-Rabes sind im Naturhistorischen Museum der Vereinigten Staaten USA in New York aufbewahrt. Jedoch 2007 entdeckte der indonesische Wissenschaftler Muhammad Indrawan ihn auch im gleichen Lebensraum. Die eingefangenen Arten wurden dann der Zoologie von der Michigan State University Pamela Rasmussen zugesandt, um ihn mit den anderen zu verifizieren. Der Lebensraum der Banggai-Rabens ist auf den westlichen Teil der Peleng-Insel beschränkt, sodass dieser Vogel von Aussterben bedroht ist. Die indonesische Regierung muss sich deshalb die Methoden zum Schutz und zur Erhaltung des Vogels ausdenken, da der Banggai-Rabe zum Weltvermögen gehört. Die Erhaltung des Raben ist vom Bemühen der Regierung und der Gesellschaft abhängig. Liebe
Liebe Hörerinnen und Hörer, vier Spezien des Bangai-Rabens wurden erst entdeckt. Zurzeit werden sie im Zoologie-Museum in Bogor, Westjava aufbewahrt. Seit der Bangai-Rabe wieder entdeckt wurde, gibt es viele Vogelbeobachter an der Pellenbergkette, die die Existenz des Rabens in Form von Videos und Fotos aufzeichnet. Ein Foto des Bangai-Rabes ist in der letzten Woche im Buch Handbook of the Birds of the World entstanden. Muhammad Indrawan, der diese Entdeckung initiiert hat, fokussiert sich jetzt darauf, die seltene Spezies zu erhalten, da viele lokalen Bewohner diesen Raben jagen. Er hat auch empfohlen, die Wälder als Lebensraum dieses Vogels zu schützen. Dazu muss auch ein nachhaltiges Agrarkultursystem und der Ökotourismus entwickelt werden, sodass die lokalen Bewohner davon wirtschaftlich profitieren können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Bei dieser Gelegenheit wollen wir Ihnen die Dangdut-Sänger Rizky Ridho vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Rizky und Ridho mit dem Titel Cantik oder auf Deutsch Hübsch. Gute Unterhaltung.
Memang banyak hal yang kita alami di Dangdut Akademi 2.
Apalagi perasaan yang kami rasakan selama di asrama.
Perasaan rindu dan kangen pun semakin terasa kepada kedua orang tua.
Meskipun begitu, perasaan itu menjadikan semangat bagi kami
agar kami bisa membahagiakan mereka.
cantik, oh cantik, sangat memukat hati. Bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Bagaikan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Banyak bunga-bunga nampak merasa iri, seolah-olah kumbang dada berduri. Betapa mulia Tuhan telah mencipta kecantikan dara hingga mempesona. Moga-moga pribadinya secantik parasnya. Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Agar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba.
Liebe Musikfreunde, bei der berühmten Talentshow der Akademie 2 in einer Privatfernsehstation sind viele neue Stars entstanden. Die Stars bei dieser Talentshow waren der Zwilling Rizky und Rido. Obwohl beide dabei kein Sieger waren, steigert sich ihre Popularität weiter. Rizky und Rido sind die neuen Idols, die bei den Teenagern und Frauen sehr beliebt sind. Obwohl ihre Stimme nicht genauso so gut wie andere Teilnehmer bei der Talentshow war, mögen aber viele Zuschauer sie wegen ihres guten Aussehens und wegen noch jungen Alter. Liebe Zuhörer, hören wir jetzt ein Lied von Rizky Rido mit dem Titel Boleh Saja, auf Deutsch von mir aus. Viel Spaß beim Zuhören.
Tak 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 t sampai terpedaya olehnya. Cintai dunia, tapi ingat, satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, nama ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga.
Liebe Zuhörer, Rizky Rido werden wegen ihres guten Aussehens, sondern auch ihres jungen Alters und ihrer Wahl für die Dangdutmusik gelobt. Rizky Rido sind in der Lage, die Jugendlichen in Indonesien zur Liebe für die Dangdutmusik zu beeinflussen. Dieser Anlass hat bewirkt, dass beide zu den 10 größten Stars bei der D-Akademie 2 geholt haben. Rizky Rido sind Zwillinge aus Medan, Nordsumatra. Rizky ist der ältere Bruder, weil 5 Minuten früher als Rido geboren ist. Rizky Rido sind am 3. Februar 1997 in Medan Deras geboren. In ihrem jungen Alter haben sie schon viele Jobs zum Singen, entweder in einem Fernsehprogramm oder offline. Trotzdem verlassen sie nicht ihre Hauptaktivität als Schüler. Liebe Zuhörer des Dimensions, bevor wir von Ihnen verabschieden, präsentieren wir für Sie 2 Lieder von Rizky Rido mit dem Titel Kembalilah Kepadaku oder auf Deutsch Komm zu mir zurück und Selimut Tetangga auf Deutsch Die Decke des Nachbars. Viel Spaß beim Zuhören. Auf Wiederhören.
Apa adanya, ku menyayangimu setulus hatiku. Inikah janji yang kita ucapkan dulu? Jangan kau nodai cintaku.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Sabarlah sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang, ku selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis menatapi aku, tak perlu kau berpikirku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.